Und im Montagsgespräch Professor Reinhard Schramm. Er ist der neue Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde und ich freue mich, dass er da ist. Schönen guten Morgen, Herr Schramm.
Schönen guten Morgen, ich freue mich auch.
Sie sind frischgebackener, neuer Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde. Ist das eine große Verantwortung? Hätten Sie das nochmal gedacht, dass Sie das sowas werden?
Ja, ich habe schon die letzte Zeit daran gedacht, weil ich war Stellvertreter über viele Jahre und Herr Nossen wollte sich aus gesundheitlichen Gründen nach seinem 80. Geburtstag zurückziehen. Also insofern war das nicht unverhofft. Aber dass die Frage, ob ich gewählt wäre, nachdem es doch eine Reihe von Kandidaten für den Vorstand gab, das war natürlich offen.
Ich nenne es mal die jüdische Community, die jüdische Landesgemeinde ist ja wieder groß geworden. Die war relativ klein. Viele Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, also viele russischsprachige. Es hätte ja auch sein können, dass es sozusagen ein russischsprachiger wird, aber es ist dann doch nicht geworden. Gab es da auch eine große Auseinandersetzung, Streit darum oder war das relativ harmonisch?
Also es gab erstmal sehr viel Engagement, den Vorstand sozusagen mit 5 Personen zusammenzubekommen. Die Wahl hat insgesamt 5-6 Stunden gedauert, also es war doch sehr engagiert alles vorgetragen und zum Schluss waren 5 Leute, leider keine Frau im Vorstand und dann wurde die zweite Wahltour gemacht, den Vorsitzenden. Das jetzt wurde neu gewählt, aber es konnten nur Kandidaten genommen werden, die schon in der Vorstandswahl durchgekommen waren. Und von den 5 Personen im Vorstand, wie ich sage, leider alles Männer, hat sich nur einer bereit erklärt, den Vorsitzenden zu machen. Und das war ich. Alle anderen haben verzichtet.
Jetzt haben Sie einen Posten, eine große Verantwortung, über den wir nochmal reden, über die Verantwortung, über die Arbeit. Jetzt wollen wir Sie natürlich ein bisschen kennenlernen. Bei Ihrem Dialekt bin ich mir nicht sicher. Ich weiß, dass Sie in Weißenfels geboren sind, aber so richtig Weißenfelser, Sachsen-Anhaltinischer Dialekt ist es doch nicht. Das ist alles ein bisschen verwaschen, oder?
Ja, vielleicht ist verwaschen das richtige Wort. Ich war erst mal von 1900, also bis 1957 in Sachsen-Anhalt und mit 13 Jahren, ich bin 44 geboren, bin ich nach Thüringen, nach Ilmenau gekommen, war dort bis 1900, muss ich jetzt überlegen, also bis 1962, nein, bis 58 Grundschule und dann 62 Abitur. Dann war ich 6 Jahre in Polen, dann war ich 3 Jahre Entwicklungsingenieur in Berlin, dann bin ich 1972 nach Ilmenau an die TU, damals Technische Hochschule, habe dort sozusagen mein Elektrotechnikstudium genutzt, aber nicht zur Promotion, sondern ich habe die Ingenieurkenntnisse bei dem Gebiet Patentrecht, Patentinformation, Recherchesysteme eingesetzt. Wenn man Ingenieure informieren will, ist es gut, wenn man Ingenieur ist. Habe dann promoviert auf dem Gebiet Informationswissenschaft, speziell Patentinformation und auch habilitiert habe ich mich auf diesem Gebiet.
Jetzt haben Sie alles im Schnelldurchlauf gemacht, das müssen wir ein bisschen auseinandernehmen. Sie waren jahrelang Leiter des Patentzentrums an der TU Ilmenau, sind Professor, also ja. Lehren auch ab und zu nochmal, das macht Ihnen dann so Spaß, das ist wie so ein bisschen Hobby, ab und zu nochmal lehren, weil so ganz können Sie es nicht lassen?
Ja, ich sag mal, nicht danach jetzt gedrängelt, nach meiner Emeritierung weiter Vorlesungen zu machen. Zum Teil mache ich die in der Fachhochschule in Schmalkalden, in der Betriebsakademie, Berufsakademie in Eisenach-Gera. An der Universität Ilmenau ist ja mein Nachfolger gut bestellt und sozusagen braucht mich da nicht als Vortragenden. Ich habe dann nochmal einen Vortrag gehalten, Besuche zur Diskussion, die Einrichtung noch, aber im Prinzip, ich will nicht sagen, dass die froh sind, dass ich weg bin, aber die kommen schon ohne mich ganz gut zurecht.
Ne? Naja, aber Sie können es auch politisch nicht ganz lassen. Sie sind in der SPD, 1996 in der SPD eingetreten.
Ja, so 95, glaube ich, war es.
Haben im Stadtrat in Ilmenau noch sich engagiert. Also die Politik hat es Ihnen auch angetan.
Ja, die Politik hat mir es insofern angetan, dass ich denke, dass ich in die SPD am besten passe, egal ob die einen Hoch- oder einen Tiefgrade hat. Und da bin ich im Stadtrat und mache das gerne. Auch da gibt es natürlich Leute, die noch mehr machen, das ist klar. Aber ich habe eben immer auch in der jüdischen Gemeinde doch eine ganze Menge noch zu tun gehabt. Ja. Wobei auch da natürlich der Herr Nossen wesentlich mehr gemacht hat als ich, also kein Vergleich.
Wo haben Sie Ihren Lebensmittelpunkt? Wo wohnen Sie?
In Ilmenau. In Ilmenau wohne da sehr schön. Das ist ein ausgebautes Haus, was von meiner Mutter war. Und wir fühlen uns da wohl mit meiner Tochter, die sich hat scheiden lassen und jetzt bei uns wohnt und mit dem Enkel, sodass wir quasi da auch unser viertes Kind haben. Und vielleicht hält uns das auch ein bisschen jung, meine Frau und mich, nachdem wir 46 Jahre verheiratet sind.
46 Jahre verheiratet, das ist ja eine tolle Liebesgeschichte eigentlich. Sie haben sie in Gdansk kennengelernt, wo Sie Elektrotechnik studiert haben.
Ja, das stimmt.
Zu DDR-Zeiten war es ja nicht so einfach, im Ausland zu studieren, im Westeuropäischen oder im Westen oder in der ganzen Welt sowieso nicht, nur im sozialistischen Wirtschaftsgebiet,
NSW war
es nicht sozialistisches Wirtschaftsgebiet und im RGW-Gebiet, das war der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, richtig. Also das heißt im Ostblock, würde man jetzt böse sagen. Ja. Und da haben Sie in Polen studiert.
Ja. Also ich muss sagen, ich bin erstmal gerne ins Ausland gegangen, weil das war ja gar nicht so einfach. Man brauchte gute Noten. Man war sicherlich auch konform, ich persönlich, mit dem System. Für mich, nach dem, was unsere Familie während der Nazizeit erlebt hatte, war meine Mutter der Meinung, es ist eine Alternative, die möglich ist im Sozialismus. Hat sich geirrt, ich habe mich da vielleicht mitgeirrt. Aber im Prinzip bin ich gerne nach Polen gefahren, weil ich dachte, das ist vergleichbar, das Schicksal, was viele Polen erlitten haben, was Juden erlitten haben während der Nazizeit. Also ich bin da gerne hingefahren, obwohl dann vor Ort in Polen ich natürlich auch eine relativ komplizierte, komplexe Gesellschaft, auch was das Verhältnis zu Juden betraf,
kennengelernt habe. Das haben Sie milde gesagt. Also der Antisemitismus in Polen, die haben ja dann auch nicht nur Vorarbeit geleistet, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, oder?
Natürlich, es gibt ja auch bei uns in der Gemeinde viele, die in Polen Probleme gehabt haben. Das heißt, sie haben polnischen Antisemitismus schon kennengelernt, aber aus der Erfahrung der meisten und auch aus meiner Familie muss ich sagen, und ich war 6 Jahre in Polen, ich habe sehr viele Polen kennengelernt, die das Gegenteil von dem sind, was pauschal da geglaubt wird. Der Antisemitismus in Polen war vor dem Krieg stark und man hat ihn vielleicht nach dem Krieg nicht als Problem gesehen, aber er war natürlich nicht in dieser Grausamkeit, in der Perfektion. Ich habe immer gesagt, wenn die Polen das gemacht hätten, diesen Faschismus, dann wären manche von unseren Verwandten wahrscheinlich am Leben geblieben. Mit dieser Konsequenz, wie die deutschen Sekundärtugenden eingesetzt wurden, um das jüdische Volk zu vernichten, das traue ich dem polnischen Volk nicht zu.
Zu dem Thema kommen wir noch, warum Sie und Ihre Mutter überlebt haben. Das ist ja einem glücklichen Umstand und einem Enthusiasmus und dem Mut von Menschen zu verdanken, die Sie versteckt haben. Nochmal zurück zu Gdansk, da haben Sie Ihre Frau kennengelernt, mit der sind Sie 46 Jahre verheiratet. Das war eine Bilderbuchgeschichte, oder?
Also ich war schon 2 Jahre in Polen, sprach schon relativ gut Polnisch, als ich meine Frau kennenlernte im Deutschsprachclub. Und meine Frau hat als Studentin abgelehnt, Deutsch zu lernen, lieber Latein. Hat sich dann überreden lassen, mir von Bekannten doch mal damit hinzugehen, weil da fehlte wohl ein bisschen Publikum. Und da haben wir uns kennengelernt. Und habe meiner Frau, das weiß ich noch, oder zumindest hat es meine Frau in Erinnerung, 2 Sprichwörter am ersten Abend beigebracht. Das eine war etwas, sagen wir mal, würde man heute sich vielleicht drüber schämen. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Also das habe ich, warum ich das ihr beigebracht habe, weiß ich nicht. Also Schwamm ist viel, viel später geworden. Und das andere ist, das hängt schon ein bisschen mit meiner Biografie zusammen. Ich habe gesagt, von Alpenjäger, ja, warum jagst du meine Herde? Ja? Platz für alle hat die Erde, warum jagst du meine Herde? Also ich hatte da, wenn ich da jetzt daran denke, hatte ich schon immer diese Familiengeschichte mehr oder weniger ernst im Hinterkopf, auch in Polen, als ich war. Mhm. Habe auch mein Judentum nie verheimlicht. In der DDR war das nicht nötig. Also jedenfalls, ich habe das nicht erlebt. Ja. Und in Polen habe ich es nicht gemacht.
Ja, das hat aber auch in DDR-Zeiten keine Rolle gespielt. Oder wie war das dann? Also da gab es ja, ich hatte das Gefühl, in der DDR waren alles Antifaschisten. Waren alle sozusagen gegen Krieg und gegen die Nazis gewesen und sozusagen, was ja natürlich auch ein bisschen einseitig war, oder?
Ja, ganz bestimmt. Ja, aber man kann auch nicht pauschal sagen, es hätte keinen Antifaschismus gegeben. Es hat schon Leute gegeben, die den Antifaschismus im Herzen hatten in der DDR. Und es gab welche, die das sehr oberflächlich gesagt haben, mitgelaufen sind. Meine Mutter hatte 1945, als alle Verwandten tot waren und nur mein Vater quasi ihr zur Seite stand, weil der nicht-jüdische Teil der Familie hatte sich schon während der Nazi-Zeit entfernt. Ja. Meine Mutter hatte sozusagen ihren Glauben verloren. Ich weiß, als ich so 6, 7 Jahre alt war, sagte meine Mutter, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Wo ist er denn gewesen, als unser Volk vernichtet wurde? Und das hat mich sehr geprägt und da war für mich die ersten Jahre schon der Sozialismus die Chance, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Meine Mutter hat das gesagt, für mich war nicht die Partei, schon gar nicht Ulbricht oder Honecker Vorbild, sondern das Einzige, was von unserer Familie geblieben war, meine Mutter, die war für mich sozusagen, ich will nicht sagen, der liebe Gott, aber bestimmt. Mhm. Meine Mutter hat erst 40 Jahre später wieder zur Synagoge zurückgefunden. Also erst 1987 ist sie wieder in die Synagoge gegangen. Solange wir in Weißenfels leben, ging es nicht. Es gab keine Juden, es gab keine Synagoge mehr. Die war zerstört. Wo sollte man jüdisches Leben lernen? Mhm. Also ich kenne nur die Erzählung meiner Mutter. Und die haben mich geprägt bis heute, muss ich sagen.
Sie haben, Ihre Mutter hat ihren Glauben verloren, sind also jetzt nicht ein tief religiöser, der mit jüdischen Ritualen aufgewachsen ist, sondern sie waren irgendwie für sich Jude, aber sie sind jetzt nicht regelmäßig in die Synagoge gegangen.
Nein. Erstmal gab es in Weißenfels keine. In Danzig oder Gdańsk gab es auch keine. Und meine Mutter brauchte nicht mehr, die hatte größte Achtung vor allen jüdischen Überleben und jüdischer Vergangenheit, aber sie brauchte die Synagoge anscheinend nicht mehr. Allerdings, als ich dann in die Christenlehre wollte, da war meine Mutter sehr zurückhaltend. Die hatte immer Respekt vor Christen, aber ich hatte das Gefühl, ich muss da nicht hin, um mich in der Christenlehre einschreiben zu lassen. Also die Unterschrift von meiner Mutter habe ich mir nicht geben lassen, sondern die habe ich heimlich selber gemacht, bis das dann vom Baum ging, weil die Frau Pietsch damals in Weißenfels in der Christenlehre war erschrocken, als ich sagte, sie soll mir das Märchen von den Christus nochmal erzählen. Und das fand sie so wenig religiös, dass sie Angst um ein Seelenheil hatte. Mhm. Das ging ja noch, aber sie kam dann zu meiner Mutter und mein Problem war eigentlich die selbstgemachte Unterschrift und nicht die Christenlehrer. Aber meine Mutter hat getan, als hätte sie das nicht gemerkt und hat dann der Frau Pietsch gesagt, Frau Pietsch, ich habe für Sie Verständnis, dass Sie Probleme mit meinem Sohn haben. Machen wir das doch so, dass ich mich ab morgen selber um das Seelenheil meines Kindes kümmere. Und damit war die Christenlehre beendet. Und damals war mir auch noch nicht klar, mit 6, 7 Jahren, dass ich aus einer jüdischen Familie kam.
Ihr Vater ist Christ gewesen,
ja.
Ihre Mutter Jüdin und eigentlich hätte er sich im nationalsozialistischen Regime scheiden lassen müssen. Also es waren dann sogenannte Mischehen das hat er aber nicht gemacht.
Wollen wir es mal positiv ausdrücken. Die Hälfte der nicht-jüdischen Partner, es waren ja nicht nur Christen, sondern auch Atheisten, die haben sich unter Druck nicht scheiden lassen. Das klingt besser. Als
und das war nicht so einfach.
Nein, mein Vater hat seine Arbeit verloren, der war Lehrer, war 12 Jahre arbeitslos, hat seine Gesundheit verloren, muss ich sagen. Und wenn er ein Jahr eher gestorben wäre, da wären wir quasi sofort ins KZ gekommen und tot. Also mein Vater verdanken wir schon unser Überleben. Ja. Und er wusste nicht, dass das nur 12 Jahre dauert. Ja, der hatte sich für diesen Weg entschieden in dem tausendjährigen Reich. Es hätte ja länger dauern können. Und es hat ja länger gedauert, wenn die anderen Völker sich nicht dagegen aufbewehrt haben. Wir haben ja leider aus deutschen heraus dieses System nicht abgeschafft.
Ja, das muss man nochmal betonen. Das heißt, es waren nicht alles Opportunisten. Also Ihr Vater hat zu Ihrer Mutter, zu der Familie gestanden, was Ihnen das Überleben gesichert hat. Und dann sind Sie 44 geboren, 45, die Scheidung ließ sich die dann irgendwie nicht mehr rauszögern, wurde das dann
Da haben Sie was, da sehen Sie was falsch. Es spielte keine Rolle dann, ob man sich scheiden ließ oder nicht. Ab Februar 45 oder ab Winter 44 bis Frühjahr 45 wurden diese Mischehen mit aller Kraft zerschlagen.
Also das heißt, zwangsgeschieden.
Zwangsgeschieden. Mein Vater kam nicht in irgendeine Zwangsarbeit, aber zum Beispiel von der Schwester von meiner Großmutter, der Mann, der kam in so eine zur Zwangsarbeit. Und als das geschehen war, wurde die Frau verhaftet. Und wir sollten Anfang Februar verhaftet werden Und ein Kriminalbeamter kam zu meinem Vater und sagte, Herr Schramm, ich muss morgen Ihre Frau mit Kind, die Mischlinge wurden in der Regel mitverhaftet, da gab es auch Ausnahmen.
Also Sie wurden als Mischling bezeichnet?
Ja, ja. Ja, in den Mischehen war das Wort Mischling dann die nächste Konsequenz, wenn es Kinder gab. Dieser Nazi-Jargon, ja, der war ja sehr ausgebreitet. Halbjuden, Vierteljuden, Glaubensjuden, dann die Mischehen, Mischlinge ersten Grades, zweiten Grades. Das war ja pervers, aber es brauchte das System, weil 500.000 Juden zu beseitigen in Deutschland, das brauchte ja Organisation und Zeit. Und leider ist es ja fast perfekt gelungen, mit einem Stufenplan das deutsche Judentum zu vernichten. Und
davon Perfektion zu reden, ist auch schon wieder irgendwie krass, ne?
Ja, man kann auch ein schlechtes System perfektionieren. Man kann auch die ganzen deutschen Sekundärtugend, Fleiß, Ordnung, Disziplin auch für eine schlechte Sache einsetzen. Mhm. Wohl dem, dass ich denke, dass sie zurzeit für eine gute Sache eingesetzt werden.
Sie sind dann 2 Monate versteckt worden bei Weißenfels.
Wem in ist das? Leisting, in Gartenhaus. Mein Vater hatte Bekannte, die eine Familie Sperber. Der Mann war als Kommunist 1933 inhaftiert, wurde aber dann entlassen, weil er dem Kommunismus formal abgeschworen hatte. Aber ich denke, er war weiterhin verdächtig. Viele sind ja auch zur NSDAP gewechselt. Also es hat ja solche und solche gegeben. Jedenfalls Herr Sperber nicht. Und der hat dann letzten Endes im Februar 1945 sein Leben riskiert. Das hätte er ja nicht machen brauchen.
Weil er Sie und Ihre Mutter versteckt hat in diesem Gartenhaus.
In diesem Gartenhaus. Und das war sicherlich unsere Rettung, zumindest vor der Deportation. Die hätte am nächsten Tag stattgefunden, ne? Oder die nächsten Tage.
Und Ihr Vater?
Mein Vater wurde nicht inhaftiert. Der war natürlich gestraft genug, gell? Also und als dann die Befreiung 2 Monate später durch die Amerikaner kam, wurde mein Vater sofort wieder eingesetzt als Lehrer in der Neustadtschule in Weißenfels. Und dann kam was sehr Groteskes. 1948, als mein Vater weiter schwer herzkrank war, das haben ihn die Nazis schon mindestens beigebracht, wurde er denunziert. Er angeblich Nazi, schwerer Nazi gewesen zu sein. Einer, der nun weiß Gott sein Leben eingesetzt hat gegen den Nationalsozialismus. Die Russen glaubten das zunächst. Die Denunziation führte zur Verhaftung. Die Russen kriegten nach einer Woche raus, dass das nun wirklich scheinbar absurd ist. Ließen meinen Vater frei. Es muss aber ihn furchtbar getroffen haben. Und einen Monat später war er tot. Und meine Mutter war jetzt ganz alleine, weil das gute Deutschland, was für sie gut noch war an diesem ganzen Deutschland, das war ja quasi mein Vater und die Leute, die uns gerettet haben und noch sicher die ein oder andere Person. Aber die Masse, die Nachbarn, die waren ja nicht gut. Ja. Und jetzt wollte meine Mutter mit mir nach Palästina auswandern, weil eine Gruppe von Überlebenden das wollte. Meine Mutter hätte das selber nicht organisiert.
Da gab es Israel noch nicht?
Palästina, ja. Das war April 58. Meine Mutter hielt jetzt nichts mehr in Deutschland und ich kriegte Keuchhusten. Und jetzt musste meine Mutter sich entscheiden, mit einem kranken Kind nach Palästina, in ein Land, was damals kein Hightech-Land war, oder bei den Ärzten bleiben, in Weißenfels, mit ihrem Kind. Und da hatten wir schlimme Erfahrungen. Das letzte Ehepaar, Mischehe, Familie Wolfson in Weißenfels, die neben uns die letzten Juden waren. Da hatte der Sohn seinen kleinen Bruder, 5-Jährigen, auf dem jüdischen Friedhof in Halle begraben, nachdem Weißenfelser Ärzte die Behandlung einer veralterten Mittelohrentzündung abgelehnt haben. Die Weißenfelser Ärzte haben das Kind quasi umgebracht. Und genau zu diesen Ärzten musste jetzt meine Mutter gehen.
Weil das sozusagen ein jüdisches Kind
war? Sie wollten nicht ein jüdisches Kind behandeln oder durften es nicht, wie auch immer. Aber es gab ja noch andere sozusagen Sachen, die meine Mutter dann in den letzten Wochen des Krieges noch aufregen mussten. Also bevor wir versteckt wurden, gab es ja schon die Flüge der Alliierten über Weißenfels, weil Leuna Buna war in der Nähe. Gell? Meine Mutter durfte nicht in den Luftschutzkeller, weil die Frauen des Hauses nicht mit einer Jüdin und diesem Baby zusammensitzen wollten. Nicht die SS, nicht die SA, nicht die NSDAP, sondern ganz normale Frauen, paar Wochen vor Kriegsende, Monate vor Kriegsende. Also es waren schon traurige Erfahrungen. Ja. Und insofern konnte ich verstehen, dass meine Mutter nach Israel, nach Palästina war. Aber der Keuchhusten ließ sie entschieden, lieber das Kind zu behandeln. Ich blieb im Waisenfels, dann kam ich nach Bad Kösen, um meine Bronchien da in den Griff zu kriegen. Und als ich wieder gesund war, war der Unabhängigkeitskrieg in Israel ausgebrochen, also damals schon Israel. Und da hatte meine Mutter Angst hinzufahren. Ich hatte auch keine Gruppe mehr und alleine. Meine Mutter war ziemlich angeschlagen noch diese ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, auch nach dem Tod dann nicht der Familie, sondern auch meines Vaters.
Der Keuchhusten hat darüber entschieden, ob sie jetzt, wären sie richtig. Möglicherweise Israeli?
Ja.
Und würden gar nicht mehr richtig Deutsch können und, ja. Und werden das...
Das weiß ich nicht. Meine Mutter war weder nachtragend noch hasserfüllt, trotz allem. Ich glaube, sie hätte mit mir Deutsch gesprochen. Ja? Weiß ich nicht. Also meine Mutter war, ich kann ein Beispiel nennen, als wir 57 nach Weißenfels, nach Ilmenau zogen, ich glaube, Weißenfels war ihr nicht mehr recht. Ja. Ich glaube, dass sie wollte sich von der Vergangenheit weiter abschneiden. Da komme ich doch nach meiner Schule in das Wohnzimmer und meine Mutter sitzt mit einem Herrn Fröbe, der nachweislich engagiert in der SA einst war. Und da bin ich raus, empört, was ich für eine Mutter habe. Und erst als der Herr Fröbe weg war, habe ich dann meine Mutter gesagt, was er doch für ein böser Mensch ist. Ja? Und da hat meine Mutter gesagt, Reinhard, merkt ihr, der Herr Fröbe hat sich geändert. Jeder Mensch kann sich ändern. Und so bin ich eigentlich groß geworden, in Kenntnis der Vergangenheit und ohne zu vergessen, aber auch mit Verständnis für Leute und auch für das Verständnis für das Unglück anderer Leute während des Stalinismus. Meine Mutter war zwar überzeugte Sozialistin geworden, aber ich weiß ihr Verhältnis zur Kirche und zu Leuten, die da auch ihre Probleme nach 45 hatten, nicht vergleichbar mit den Gaskammern unserer Familie. Aber da hatte meine Mutter auch Verständnis.
Das heißt, die Großherzigkeit ihrer Mutter, die hat sie ihnen so mitgegeben. Sie gestehen Leuten zu, sich zu ändern, verändern und ihre Einstellung zu ändern und auch zu verzeihen oder zu...
Ja, das muss man. Zum Beispiel... bin ich nach dem Brandanschlag auf unsere Synagoge, die uns hat getroffen hatte, am 20. April 2000.
Hier in Erfurt?
Ja, da habe ich zwei Schlussfolgerungen gezogen. Einmal habe ich ein Buch geschrieben über meine Gemeinde, das ist dann 2001 im Bildhauer veröffentlicht worden, im Titel Ich will leben, die Juden von Weißenfels. Und das zweite, ich bin zu den Brandstiftern ins Gefängnis gegangen, was meiner Gemeinde nicht durchweg gefallen hat. Aber mein Sohn, der zwei mal als Jugendlicher zu DDR-Zeiten aus politischen Gründen inhaftiert war und das sehr schwer erduldet hat, diese Haft, das hat mich dazu geführt, insgesamt zu diesen Häftlingen auch zu gehen. Und sie kamen mir zum Schluss fast als Opfer vor.
Was waren das für Typen?
Das waren so, wenn ich mich täusche, 17 bis 19 Jahre. Zwei waren noch nie bestraft, einer war schon vorbestraft. Und der kriegte dann auch die Strafe ohne, wie sagt man da?
Also, mit Bewährung?
Also ohne Bewährung dann. Und den habe ich nach dem Urteil besucht. Und ich denke, das Gespräch mit ihm hat geholfen, ihn auf einen besseren Weg zu bringen. Ich weiß es nicht, man kann in die Köpfe nicht reinsehen. Und seitdem gehe ich seit 10 Jahren regelmäßig in das Gefängnis von Weimar und besuche dort junge rechtsextremistische Straffällige und macht das gerne und ich denke, das ist auch nicht ohne Erfolg. Ich weiß nicht, wie groß der Erfolg ist, aber ich denke, junge Leute haben das Recht, was falsch zu machen und vor allen Dingen haben sie anschließend das Recht, sich zu ändern und das hoffe ich und deswegen unterstütze ich das.
Sie engagieren sich politisch in der SPD, Sie halten noch Vorlesungen und sind irgendwie überhaupt nicht im Ruhestand, habe ich das Gefühl, also eher im Unruhestand, oder?
Also ich merke schon, dass ich nicht mehr 20 bin, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich noch das eine oder andere bewegen kann und vielleicht sogar noch hier und da mal auch eine gute Idee bekomme.
Wir haben über Ihre Kinder noch gar nicht so richtig gesprochen. Sie haben es angesprochen, Sie haben 3 Kinder, eine Tochter, 2 Söhne. Und Ihr Sohn ist ja mit dem System, mit der DDR, nicht so richtig klargekommen. Also Sie hatten ja zumindest in den Anfangsjahren große Hoffnung in die DDR gesetzt. Ja. Sie waren irgendwie überzeugt, dass das das bessere System ist. Es ging ja vielen so, ja, die daran geglaubt haben. Ihr Sohn wollte weg.
Ja. Und Also ich muss mal sagen, meine Frau und mein Sohn waren vielleicht politisch weitsichtiger als ich. Ich war der Meinung, noch vor der Wende, dass man den Sozialismus reformieren kann. Also ich habe ganz am Ende noch versucht, ein Rosa-Luxemburg-Zentrum zu gründen. Ne? Daran merkt man, dass ich da sozusagen immer noch glaubte, es kann einen Sozialismus mit menschlichen Antlitz geben.
Meine Sie waren noch Parteigenosse? Also waren
ja, ich war so viele Juden, die auch die überlebt hatten oder deren Familien zunächst von dem Sozialismus schon begeistert waren, weil es war auf jeden Fall natürlich eine Alternative zum Faschismus und man durfte überleben. Aber, und man wurde gerettet, letzten Endes von den der Sowjetunion hauptsächlich. 20 Millionen Tote sind ja ein ziemlich hoher Preis, den auch die Völker der Sowjetunion damals gezahlt haben. Also jedenfalls, ich, meine Frau, mein Sohn waren schon anderer Meinung. Sie meinten, der Sozialismus, der ist am Ende, den kann man nicht reformieren, den kann man abschaffen, sagte mein 16, später 18-jähriger Sohn, kam ins Gefängnis, weil er Republikflucht vorbereitete, aber auch einen Ausreiseantrag so formulierte, dass das für DDR-Ohren wahrscheinlich nicht gut klang. Also er meinte, er ist geboren, frei zu sein. Das sagten damals viele junge Leute. Und er möchte das System abschaffen, weil das lässt sich nicht reformieren. Aber er schafft das nicht und deswegen wird er das Land verlassen. Das hat er schriftlich festgelegt. Das war sicherlich relativ kühn und führte wahrscheinlich auch...
Hat Ihnen
auch,
nicht gefallen? Hat Ihnen
das? Also ich war einfach der Meinung, dass man die DDR nicht verlassen sollte. Man sollte die DDR ändern. Ja.
Gab es da Streit in der Familie?
Ich muss Ihnen sagen, es war bedrückend, die Atmosphäre. Aber meine Mutter lebte noch, die viel erlebt hatte. Meine Frau hatte die Polenkrise hinter sich als Polin. War auch nicht ohne. Ich saß da, ich will nicht sagen zwischen den Stühlen, aber ich war ja sozusagen mit allen verheiratet, mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meiner Mutter. Nee, ich muss sagen, das Beispiel meines Vaters, der sich in schwierigsten Zeiten nicht getrennt hat, der hat mir wahrscheinlich gesagt, wenn der das überstanden hat, diese furchtbare Zeit, mit Gaskammern für unsere Familie, dann werden wir doch das bisschen DDR-Gefängnisse überleben. Ja.
Und ihre Mutter, ihre Frau, besser gesagt, ihre Frau hat ja immer zu ihrem Sohn gestanden. Das haben Sie eben erzählt. Das ist ganz interessant, dass diese Doppelzüngigkeit, die ja zu DDR-Zeiten gang und gäbe war, dass man sich überlegt hat, was erzählt man in der Schule, zu Hause, in der Familie oder am Stammtisch, konnte man möglicherweise kritisch sein, wenn nicht ein Spitzel dabei war. Aber sozusagen in der Öffentlichkeit und in der Schule, hat man sich möglicherweise zurückgehalten. Da hat ihre Frau mal gesagt zu ihrem Sohn, nee.
Also während ich ja sozusagen den Sozialismus für reformierbar hielt, so wie einst der Dubček das wahrscheinlich auch geglaubt hat im Prager Frühling, so war ja meine Frau der Meinung, nein. Also war natürlich die Diskussion mit meinem Sohn von meiner Frau aus gesehen ganz anders als meine, aber immer als Familie, nie in Dissonanzen in dem Sinne, dass die Atmosphäre bei uns...
Man kann sich da eine Familie auch streiten, das geht
ja auch. Also, nicht? Und darum sagte meine Frau, die nun... Mein Sohn war als 10-, 11-, 9-Jähriger in Polen bei seiner polnischen Oma und hatte die Solidarność kennengelernt, war also sozusagen erregt durch die Ereignisse, so wie ein Kind mit 11-, 12 Jahren erregt sein kann, politisch, das geht sicherlich nur teil. Und sagte meine Frau, aber pass auf, Marek, wenn du in der Schule was anders erzählst als zu Hause, bist du nicht mehr mein Sohn. Also eine... Für mich erschreckende Sache, ja, weil ich hätte das anders gesagt, ich hätte es auch nicht so gemacht, aber das führte meinen Sohn doch zu einer sehr Gradlinigkeit, die auch für meine Frau kennzeichnend war. Nun, der jüdische Teil meiner Familie hatte eine andere Erfahrung hinter sich. Vielleicht ist es verständlich, dass wir zu unterschiedlichen Schlüssen gekommen sind.
Der Preis hätte hoch sein können, denn es war nicht abzusehen, dass dann die Mauer fällt, die Grenze sich öffnet. War das dann eine Ausweisung oder durfte er ausreisen?
Er durfte ausreisen. Ich weiß nicht, ob er hätte da bleiben dürfen, aber er durfte ausreisen, genau zu seinem 20. Geburtstag.
Das hätte heißen können, dass die Familie über Jahre zerrissen wäre.
Ja, und das war schon ein hoher Preis für eine politische Selbstständigkeit. Insofern war das schon für mich nicht einfach. Aber ich habe mich immer hinter meinen Sohn gestellt und nie verlangen irgendwelcher Leute, sich von seinem Sohn loszusagen. Das habe ich nie gemacht. Ich habe gebeten, dass sie ihn in die Bundesrepublik entlassen sollen. Ich wollte, dass mein Sohn lebt. Er hatte uns gesagt, ein paar Wochen vor im Gefängnis, vor Weihnachten oder Hanukkah, wie man das nennen will, gesagt, Vater, wenn ich zu Weihnachten noch im Gefängnis bin, bringe ich mich um. Und wissen Sie, wenn Sie das als Vater hören, und als Mutter natürlich auch, und die Gefängnistüren machen hinterher zweimal Klack, das ist eine sehr traurige Situation. Und da habe ich gedacht, jetzt hat unsere Familie genug deutsche Geschichte hinter sich. Und da habe ich ein Gnadengesuch an Honecker geschrieben, in einer relativ, vielleicht nicht opportunistischen, aber sehr artigen Art im Vergleich. Meine Frau hat das viel in den, hat das auch gemacht. Wir haben die Briefe, beide Briefe zusammen abgeschickt. Und tatsächlich wurde dann mein Sohn frühzeitig sozusagen zu seinem 20. Geburtstag abgeschoben, muss man sagen. Oder ich weiß nicht, ja, abgeschoben. Also jetzt
durfte ausreisen.
Das haben wir nicht so richtig rausgekriegt.
Das war im Jahr 1900?
Das war schon kurz vor Ende der DDR, 1988. Aber man wusste ja noch nicht, dass die DDR am Ende ist, das ganze System. Meine Frau ja, die sagte, allen können Sie in Menau unsere Bekannten fragen, 2 Jahre vorher, die DDR ist am Ende. Und es wird eine Wiedervereinigung geben. Haben alle gesagt, du bist verrückt. Also meine Frau hat das alles ein bisschen aus der Distanz gesehen als Polen, ja, und vielleicht klarer gesehen.
Haben Sie eine kluge Frau, was?
Na, ich denke schon.
Mhm. Sie haben die Polenkrise angesprochen. Da ist sie ja sozusagen, weil sie Polin war und Sympathisantin der Solidarność, muss man auch nochmal erklären, die Solidarność war ja die erste Oppositionsbewegung im sozialistischen Teil, im Ostblock, in Osteuropa. Eigentlich war das so die Keimzelle des Zerbrechens des Ostblocks, kann man das so sagen?
Ja, also das kann man so sagen. Und aus DDR-Sicht war das natürlich eine Gefahr für das Zerbröckeln des sozialistischen Lagers. Und deswegen hat man wahrscheinlich auf die Polen, die in der DDR lebten, relativ misstrauisch geschaut. Und da meine Frau nun auch noch immer das sagte, was sie dachte und dachte, dass Solidarność eine gute Sache ist,
hat es natürlich gesagt,
sollte da auch entlassen werden, zwangsversetzt irgendwie. Heute würde das kein Problem sein. Damals nach Zell-Amele sollte es wohl plötzlich arbeiten gehen. Damals war aber in Ilmenau genug Arbeit, also es wäre schon eine richtige Strafe gewesen. Das wurde dann zurückgenommen nach dem Einmarsch nach dem Kriegszustand auf polnischer Seite wurde dann ja auch die Gefahr nicht mehr gesehen, dass Polen rausfällt. Aber in der Zeit wurden Polen nicht nur misstrauisch gesehen, sondern karrierebewusste Leute haben sich dann auch von Polen isoliert. Also Leute, die mit uns bis dahin ins Theater gefahren sind oder uns zu Geburtstage eingeladen haben.
DDR-Bürger also.
Ja, die sagten dann plötzlich, naja, ihr mit euren 3 Kindern habt ihr ja sicher keine Zeit mehr ins Theater zu fahren. Wir hatten aber immer schon 3 Kinder, jedenfalls damals. Ne? Und die Geburtstagsfeier, die fällt dieses Jahr aus. Also diese Ausladung meiner Frau quasi, ja, das war schon schmerzlich.
Also Sie sind nicht als Jude stigmatisiert worden in der DDR, aber Ihre Frau als Polin
in dieser Krise kurzzeitig. Ja. Mhm. Weil die Stigmatisierung als Jude wäre 52, 53 in der DDR gewesen. Da war ich ja 6, 7 Jahre. Meine Mutter war noch, noch von der Zeit des Faschismus noch kaputt. Also das hat uns... Diese Art der Diskriminierung von Juden während der Stalinzeit, die dann mit Tod Stalins im März 1953 endet, das hat meine Mutter und mich nicht getroffen. Ich hätte es nicht verstanden mit 6, 7 Jahren und meine Mutter hat es nicht getroffen. Also das hat jüdische Familien gegeben, die in der Zeit Schlimmes erlebt haben, ja, aber meine Mutter nicht.
Hm. Sie haben eben gesagt Weihnachten und dann haben gesagt, oder Hanukka, jetzt ist ja Hanukka-Fest, also ja. Da ist am Sonntag ist ein Licht angezündet worden. Was ist für Sie
also wichtig? Wir feiern Hanukkah ausschließlich in der Synagoge und wir haben ja jetzt das erste Licht angezündet in Erfurt am Samstag mit Beginn von den 8 Hanukkah-Tagen und wir werden dann schön feiern am Sonntag den Ausgang von Hanukkah. Und das ist für uns sozusagen der Höhepunkt und auch Pesach oder Purim wird in der Gemeinde gefeiert.
Ja. Sie sind natürlich auch irgendwie weihnachtsmäßig sozialisiert, das kulturell christliche Fest. Feiern Sie da auch Weihnachten? Wie haben Sie das zu DDR-Zeit mit Ihren Kindern gemacht?
Ja, also es wird sozusagen wie die zu stark integrierten und fast assimilierten Juden dazu Weihnukka sagten in der Weimarer Republik. Da meinen sie, man feiert beides. Ja?
Ach, das
wird sich meinen Rabbiner nicht so richtig gefallen. Aber es gibt eben Juden mit unterschiedlichen Grad der Religiosität. Und Vielleicht ist es in 20 Jahren so, dass, sagen wir mal, in dem Vorstand nur zutiefst religiöse Juden vorhanden sind. Vielleicht wäre das auch richtig. Aber man darf nicht vergessen, die Juden sind sehr geprägt von der Geschichte und leider ganz besonders von der Geschichte der jüngsten Vergangenheit. Und damit wurden die Juden durch den Holocaust zur Schicksalsgemeinschaft, sodass sehr viel Gemeinsames besteht, unabhängig von dem Grad der Religiosität. Und gucken Sie, meine Großmutter, die ist in der gleichen Gaskammer in Bernburg umgebracht worden als gläubige Jüdin wie die jüdische Kommunistin Olga Benario Prestes. Ja? Also insofern sind wir nicht nur eine Glaubensgemeinschaft, sondern sind in weiten Zügen hoffentlich nicht für immer auch eine Schicksalsgemeinschaft.
Ja.
Also insofern ist das schon ein bisschen komplizierter mit uns Juden.
Ja, das ist, na klar, das ist kompliziert. Wenn es einfach wäre, wäre es einfach. Aber es ist nicht Weinuka, das ist, haben Sie sich jetzt aber nicht ausgedacht, das gab es tatsächlich so als Begriff.
Also, das gab es, ich muss sagen, die Religiosität meiner Großeltern, die ging natürlich, auch meine Mutter lernte Hebräisch, und aber eben so, dass sie ein Lied singen konnte, und aber nicht richtig sich unterhalten. Meine Urgroßmutter, die hat in ihr Leben kein Schweinefleisch nie gegessen, auch nicht aus Versehen. Aber sie hatte meiner Großmutter schon gesagt, Emma, hier hast du 5 Pfennig, geh mal zum Fleischer, lass dir eine Scheibe Schinken geben, probier das mal, sag, wie mir es schmeckt und schmeiß den Rest weg. Also sie, da merken Sie schon, ja, das deutsche Judentum war schon ein bisschen anders. Und meine Mutter wiederum, die war nun mit einem Christen verheiratet, die war erzogen im jüdischen Glauben und war da auch sehr verbunden mit allen Leuten jüdischen Glaubens, aber sie war nun wirklich nur noch ein Feiertagsjüdin. Das muss man schon, so wie viele Christen heute ja auch nur zu Feiertagen in die Kirche gehen. Ja.
Oder Weihnachten feiern oder christliche Feste, Ostern, Weihnachten, aber im Grunde keine Kirche angehören. Das ist so eine kulturelle Sache, Kultur, Christen. Gerade im Osten ist ja die Religion auch nicht so stark verbreitet.
Was ich ein bisschen bedauere, meine Mutter ist 1990 gestorben. 87, also 2 Jahre vor Ende der DDR, ist sie erstmalig wieder in die Synagoge gegangen. Ja? Na gut, wir hatten in Ilmenau auch keine, aber es war vielleicht ein Grund, nicht hinzugehen. Aber nun wirklich da wieder hinzugehen, egal wie viel Kilometer weg, war 87, 40 Jahre nachdem sie geglaubt hatte. Ob das jetzt die Familiengeschichte war, erst die Juden, dann meine Frau als Polin, dann mein Sohn im Gefängnis, ob das dazu geführt hat, wieder Halt sozusagen in den Wurzeln der Familie zu finden und damit auch im jüdischen Glauben, weiß ich nicht. Ich bin in der Zeit mitgegangen und erst seit 1987 wieder aktiv in der jüdischen Gemeinde. Bis dahin hatte ich nur gute Kontakte zu Juden, habe auch zu DDR-Zeiten in der FDJ eine Wandzeitung in der Goetheschule in Ilmenau gemacht über Holocaust. Das durfte man. Das nannte sich damals nicht Holocaust, aber über die Judenverfolgung. Da haben auch nicht-jüdische Schüler mir mitgeholfen. Ich habe auch den Landesrabbiner der DDR eingeladen in die Goethe-Oberschule nach Ilmenau. Er ist da nicht gekommen, weil er ist dann bald auch gestorben, der Dr. Riesenburger. Also das Judentum hat mich immer verfolgt, auch in der Zeit, wo ich nicht in die Synagoge gegangen bin. Ja. Auch als Student in Polen habe ich gefordert, die DDR soll Israel anerkennen. Das hätte vielleicht bei einem Nichtjuden zur Exmatrikulation geführt.
Tatsächlich.
Bei mir wurde das übersehen und sozusagen.
Schwieriges Verhältnis. Israel-DDR, da wird auch wenig drüber gesprochen, oder?
Ja, weil es oft nicht verstanden wird. Weil man versteht nicht, warum für mich Israel Herzenssache ist. Ja, selbst meinen Kindern muss ich das erläutern, umso mehr anderen. Weil
versuchen wir es mal zu erklären, warum es für Sie Herzenssache ist und warum zum Beispiel DDR, also der antifaschistische Staat schlechthin, mit Israel, will nicht sagen gefremdelt hat, aber doch, das war ja, nicht aber, einfach.
Also fangen wir mal an, wie ich das persönlich sehe. Wenn ich denke, wie schrittweise alle Verwandten umgebracht wurden, wenn also Israel 10 Jahre früher entstanden wäre, hätte ich noch eine Großmutter vielleicht gehabt, noch eine Tante oder einen Onkel. Und so bin ich ohne Verwandtschaft groß geworden und habe nur meine Mutter an den Todestagen der Verwandten gesehen, wie sie geweint hat, und ich habe gebettelt, dass sie aufhört soll zu weinen. Ja? Das waren meine Familienfeiern sozusagen. Ne? Wenn also Israel eher gegründet worden wäre, hätten wir sozusagen einen Teil der Juden retten können. Und wenn jetzt in der Zukunft Juden wieder bedroht werden und die Juden glauben daran, dass sowas möglich ist, das ist einfach geschichtliche Erfahrung, ob das der Iran ist oder irgendwas anders, ja, und das darf man uns auch nicht verübeln, ja, dann müssten wir ja, wenn es Israel nicht gäbe, wieder betteln, diese Leute dann um Visa. Und sie würden wieder von solchen Ländern wie diesen demokratischen Ländern wie Schweiz oder damals dieses Vichy-Frankreich ausgewiesen in den Mördern übergeben. Genau das verhindert ein jüdischer Heimstatt. Und deswegen ist die Anerkennung des Existenzrechts Israel und der Kampf gegen Antisemitismus Herzenssache. Ich fühle mich in Deutschland wohl, ich will hier bleiben, ich bin hier zufrieden, aber ich sehe Juden in der Welt schon noch gefährdet. Und aus der Geschichte heraus muss man uns das nachsehen. Ja? Wenn heute jemand sagt, der Iran meint das nicht so, was er sagt, da kann man auch sagen, Hitler hat es nicht so gemeint, wie er es gesagt hat. Das ist für uns nicht in Ordnung. Und insofern haben wir ein inniges Verhältnis zu Israel, was nicht heißt, dass wir nun, wenn wir dort wären, Netanyahu wählen würden. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ja. Natürlich muss man kritisch gegenüber der Politik eines Staates sein. Man muss in Deutschland kritisch sein und in Israel kritisch sein. Insofern hat das miteinander nichts zu tun.
Mhm. Frag Sie mal als Sozialdemokrat, da könnten Sie auch kritische Worte gegen die, das Israel gibt es ja nicht, genauso wenig wie es die Stadt Erfurt gibt oder die, sind ja immer, es ist die Regierung, da gibt es Oppositionelle, nicht alle Israelis sind ja Juden und das gibt ja so eine Opposition. Das Israel, das halte ich immer für pauschal zu sagen, darf man Israel kritisieren?
Natürlich,
was ist denn schon, was ist bitte schön?
Also Israel als Land ist ja idiotisch zu kritisieren, aber man kann die israelische aktuelle Politik kritisieren.
Die Regierung kann
und wegen
man kritisieren.
Auch vergangene Politik oder Angst haben vor zukünftiger Politik und das kann man alles. Aber was man nicht machen kann, man kann den jüdischen Nationalstaat, und das ist Israel, auch wenn er 20% Nichtjuden hat, den kann man nicht ignorieren. Und man muss ihn verteidigen und da bin ich unserer Bundeskanzlerin auch als SPD-Genosse sehr dankbar über ihre entscheidende Haltung. Und ich schätze auch solche Genossen in meiner Partei, wie den Herrn Robbe, der ja, ehemalige Bundesbeauftragte, ja, jedenfalls in des Bundestages für Wehrangelegenheiten. Oder ich bin dankbar solchen Leuten bei den Linken, wie Herrn Ramelow, die sich eindeutig hinter dieses Existenzrecht Israels stellen. Was ganz anders ist, die Einschätzung aktueller Politik. Hm. Aber ich bin auch konsequenter als andere, Sachen auszusprechen, die oft nicht ausgesprochen werden. Ich bin gegen das Rückkehrrecht palästinensischer arabischer Flüchtlinge und Vertriebenen, so wie ich auch glaube, dass es auch gegen das Rückkehrrecht jüdischer Flüchtlinge und Vertriebene aus arabischen Ländern bin. Weil die genauso viel vertriebenen Juden aus arabischen Ländern werden wohl kaum eine Heimstatt wieder in diesen arabischen Ländern führen. Und wenn man das Rückkehrrecht der Palästinenser, also alle die 48 das Land verlassen haben oder verlassen mussten und heute viele Kinder haben, wenn man die jetzt zurückholen würde, dann gäbe es einen jüdischen Nationalstaat nicht mehr. Und genau das hat 1947 aber die UNO festgelegt, dass es einen arabischen und einen jüdischen Teil Palästinas geben sollte. Und deswegen verstehe ich nicht, dass man nicht auch das, was an falschen Hoffnungen besteht, dass man die nicht zunichte macht. Mhm. Man wird auch keinen Schlesier sagen, er kann nach Polen zurück. Und man kann sich auch wundern, dass Deutschland das Problem der Flüchtlinge gelöst hat. Und man kann sich wundern, dass die reichen Ölstaaten das Problem ihrer Flüchtlinge nicht gelöst haben.
Hm. Trotzdem, also man kann die Siedlungspolitik Israels kritisieren, aber ja, muss ganz klar sagen, wo die Grenze ist, das Existenzrecht Israels nicht in Frage stellen. Mhm. Ansonsten kann man über alles reden.
Ja, ja, so ist es.
Fahren Sie nach Israel ab und zu?
Na, ich war erst zweimal in Israel. Ich würde gerne wieder mal hinfahren. Ich fühle mich verbunden, aber ich meine, Israel braucht mich nicht bei der Lösung seiner Aufgaben. Aber ich wäre hier in Deutschland natürlich mich immer für dieses Land einsetzen.
Ja? Herr Schramm, wir haben uns jetzt wirklich verquatscht. Unsere Zeit ist um. Sie müssen wiederkommen. Wir sind gerade eigentlich, ich wollte noch mit Ihnen noch über so viele aktuelle Probleme sprechen und sagen und über die jüdische Landesgemeinde, über das Chanukka-Fest und so weiter. Ich würde sagen, wir holen das nach. Da können Sie, ich finde übrigens den Konstantin Pahl, das ist ein Gewinn für die jüdische Gemeinde, oder? Das ist ein klasse Typ. Ja. Vielleicht bringen Sie den das nächste Mal mit und dann können wir ein bisschen über Chanukka reden. Wir haben uns jetzt wirklich verquatscht. Ich wollte viel mehr Musik spielen. Naja, Herr Schramm, schön, dass Sie da waren. Ja.
Ich danke, es hat mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ein glückliches Händchen für Ihre Zeit als neuer Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde. Ein schönes Chanukka-Fest, vielleicht auch ein schönes Weihnachtsfest, ein schönen Jahreswechsel, was auch immer.
Ja. Dankeschön.
Dankeschön fürs Kommen. Der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde, Professor Reinhard Schramm, im Gespräch. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören.